euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn wir jetzt noch einmal die ersten drei Sendschreiben ein wenig Revue passieren lassen, dann ist das kein Zufall, wenn der Herr Jesus dieses als ein einheitliches Ganzes vor der Gemeinde eigentlich aufgefasst haben will. Dreimal schließen diese vor der Verheißung, was er geben will, mit der Mahnung, wer Ohren hat, der höre. Die letzten vier Briefe haben zuerst die Verheißung und dann diese Mahnung. Die drei ersten geben also zuerst die Mahnung und dann die Verheißung. Das ist das Gemeinsame der ersten drei. Und diese ersten drei Briefe, zum zweiten möchte ich das noch ausführen, bilden aber auch eine ganz bestimmte Gedankenkette. Es wird mehr das Inwendige des Gemeindelebens angesehen, die Treue der Gemeinde in Ephesus trotz Mangel an Liebe, die Trübsalsarbeit und ausharrende Hingabe von Smyrna in der Verfolgung wird sie bewahrt, dann die ausharrende Beständigkeit der Gemeinde von Pergamus, haben wir gestern gehabt. Und so steht zwischen der Gemeinde, bei der die erste Liebe mangelt, und jener, welche die rechte Unduldsamkeit abgeht, die Gemeinde von Smyrna, an welcher der Herr nichts zu tadeln hat, sondern höchstens ihre Furcht. Er sagt, er fürchte dich nicht, ja, was du leiden wirst. Die drei ersten Sendschreiben bilden mehr die innere Seite der Gemeinden ab und ihre christliche Charakterentwicklung und bilden ein zusammengehörendes Ganzes, Arbeitstreue, Liebestreue, Geduldestreue, wenn ich es mal so, Geduldigkeitstreue. Dreifache Güter auch werden diesen ersten Gemeinden verheißen, der Lebensbaum, der Kranz der Lebensblüte und das Manna der Lebensnahrung. Das Holz des Lebensbaumes, das einst, jetzt schauen wir zurück in die gesamte Schau, das Eingeordnete weist auch immer wieder auf die Schöpfung zurück. Der Holz des Lebensbaumes, das einst verboten war, wird ihnen jetzt wiedergegeben. Der Empfang der Lebensfrüchte, die einst vorenthalten waren, die bekommen sie jetzt reichlich ausgeteilt. Und der Lebenskranz auf der Stirn des Siegers, ja, den die Welt letztendlich für tot erklärt, den Christus mit Leben jetzt wieder antut. Und endlich die Erschließung der geheimen Lebenskräfte, Lebensquellen und Lebensnamen. Wir sehen diese Dreiheit in den ersten Gemeinden. Also, innere Vorgänge im Gemeindeleben werden beschrieben, geprüft und verborgene Güter uns geschenkt. Jetzt in dem vierten Brief übergehen wir und stellen wir an die Spitze den Satz, nachdem der Herr die Innerlichkeit des christlichen Gemeindelebens nach außen uns dargestellt hat, erheben sich hier natürlich die Frage der äußeren Aufgaben und äußeren Gaben der Gemeinden. Ja, jetzt wird das Innerste nach außen gekehrt. In den vier Briefen tritt mehr nach außen die nach außen gewandte, die extrovertierte Seite der Gemeinde. Nachdem der Herr Jesus den Stand und die Stärkung des inneren Lebens aufgezeigt hat, gibt er jetzt Grund, diese innerlichen Gaben in der Betrachtung nach außen hin uns vorzuführen. Jetzt kommen wir zu, das war nur jetzt so ein bisschen ein Vergleich, dass man sieht, auch diese sieben Teilung hier, sieben Sendschreiben haben eine innere Struktur, innere Zusammenhänge und sind nicht wahllos aneinander hingeklatscht. Jetzt kommen wir zu Thyatira. Es ist die mazedonische Kolonie im nördlichen Lydien. Wir haben es auf unserer Karte gesehen, östlich von Pergamus. Und sie existiert wohl heute auch noch. Akisha, die sogenannte weiße Stadt. Warum weiße Stadt? Weil man dort ja, einen weißen Marmor gebrochen hat. Und diese Steinbrüche schillern auch ganz, wie soll ich sagen, in der Entfernung als weiße Wand. Also sehen wir auch hier, hat die Geografie auch den Namen ein Stück weit geprägt. Es wohnen dort einige Christen. Und die Ebene liegt auch noch in einem fruchtbaren Bereich. In den vorherigen Jahrhunderten, auch jetzt von uns zurückgerechnet, haben wir dort reichlich, also Mohnanbau, nun denn nicht um einen Mohnkuchen zu backen, sondern um Opiate herzustellen. Und das ist ja immer Einnahmequelle Nummer eins. Da lässt sich viel Geld mit verdienen, aber auch viel Tod damit erreichen. Ja, und viel Abhängigkeit. Thyatira heißt auf Deutsch beständiges Opfer. Die Stadt der Weber, Färber. Wir haben das aus Apostelgeschichte 16, wo die Lydia als erste Christin auf dem europäischen Kontinent dort zum Glauben kommt. Wo immer Christus ein Feuer entfacht, da wird Leben und ja, Ewigkeit hinausgesät und es sprühen Funken. Und diese Gemeinde hat eine innere Lage, ähnlich wie Pergamus, ist sie von einer verführerischen Irrlehre und Schwärmerei bedroht, woraus eine enge Verwandtschaft zwischen diesen beiden, nämlich Pergamus und Thyatira, ersichtlich wird und entsteht. Und doch ist ein entscheidender Unterschied zwischen Pergamus und Thyatira, nämlich der, Hartenstein, der Württemberger Theologe, sagt dazu, während in Pergamus der Bodensatz des Heidentums nicht überwunden ist, die Überfremdung der Gemeinde von dem heidnischen Wesen bedroht ist, bricht in Thyatira die Irrlehre inmitten der Gemeinde auf. Ja? In Pergamus hat man das noch deckeln können, aber jetzt haben wir ein Zeugnis, die Isabel, wir kommen noch drauf, ist dort mit all ihrer Gewalt und Verführungskunst letztendlich am Werk und nicht das Gros der Gemeinde bestimmt, sondern jetzt ist nur noch ein kleiner Rest da, der sich zu Jesus hält. Also sehen wir, es schwappt jetzt eigentlich um die Situation. Ungezügelte, sektiererische Schwärmerei erhebt ihr Haupt und verdrängt auf Dauer die heilsame Lehre. Wenn gleich nachher das auch noch für uns ein wenig ummünzen. Ich habe nachgeschaut, Thyatira, 2. Jahrhundert nach Christus, dort ist der Montanismus zu Hause gewesen. Ihr erinnert euch noch an den Namen Montanus im 2. Jahrhundert nach Christus, er starb wohl 179 nach Christus, kam mit Zungenrede und Prophetie in die Gemeinde. Kyrill von Jerusalem, der Metropolit, hat zu seiner Zeit dann diese Bewegung als Irrlehre auch deutlich gekennzeichnet. Der Montanus kommt mit zwei Prophetinnen, ich habe es nochmal rausgesucht, Priscilla und Maxilla. Und diese Gemeinde, es gibt noch andere Deutungen, wer diese Isabel ist, hat diesem Montanus nicht die Tür gewiesen. Also könnte man durchaus annehmen, wir haben hier es um eine frühe charismatisch-pfingstliche Bewegung zu tun, die in dieser Thyatira-Gemeinde Fuß gefasst hat. Und es bleiben nur noch einige wenige, die sich damit nicht besudelt haben. Es ist gefährlich, Verführung von innen oder Verfremdung von außen. Und wir sehen hier, diese Verfremdung von außen hat eine ungeheure Gewalt, weil sie auf einer Ebene kommt, die uns allen schon bekannt ist. Wir haben diese drei Ebenen der Verführung gehabt. Das Geld, der Hochmut oder der Stolz und die Sexualität. Und hier kommt diese gute Frau über die Sexualität und verführt diese Gemeinde. Der Schwarmgeist, ja, ist in den eigenen Reihen ein, ja, Krebsgeschwür, was viele, viele, viele in die Verirrung hineinzieht und sich breit macht. Und es gibt in diesen Gemeinden, wir sehen das jetzt in der modernen charismatisch-pfingstlichen Bewegung, immer Spaltung. Das ist das Kennzeichen dieses falschen Geistes, der hier auftaucht. Der Geist Jesu eint, der Geist Jesu lässt auch zu, dass geprüft wird, ob diese Dinge in Ordnung sind. Aber dieser Geist hat einen Totalitätsanspruch, mit dem er kommt, der kein Prüfen zulässt und sich als der Geist Gottes und der Geist der Wahrheit ausgibt. Und es ist in Wahrheit ein Teufelsgeist. Auch in der Charismatik muss ich das so deutlich sagen, es ist ein Teufelsgeist. Das will man nicht hören, weil man einfach sich Worte aus der Bibel herausnimmt. Ich hatte es gestern Abend, glaube ich, oder vorgestern Abend, abends ein wenig ausgeführt, um hier Licht hineinzubringen in dieses Dunkel. Ja, und es gilt mehr denn je. Ich denke, heute ist nicht die Frage Heilungswunder, Prophetien, irgendwelche Sonderlocken hervorzubeschwören und zu präferieren, sondern wir brauchen als Gemeinde mehr denn je die Prüfung der Geister, die Gabe der Geisterunterscheidung. Ist das, was dort erzählt wird, von Jesus oder ist es nur Makulatur und Imitat? Und ich bekomme es nur heraus, wenn ich fleißig im Worte lese. Wir kommen im Weiteren auch noch hier darauf, wie man hier wirklich dagegen gefeit, können wir nicht sein, aber dagegen anarbeiten können. Ein erster Punkt, der Gemeindetyp ist sehr kompetent. Das heißt da, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, jetzt schaut her, hier tut sich Jesus als der Sohn Gottes outen, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich glühenden Erzes sind. Das Selbstzeugnis Jesu erinnert jetzt auch wieder an das Zeugnis des Johannes, was wir schon gehört haben, Offenbarung 1, 9 bis 19. Ja, er schildert das letztendlich dort, das haben wir schon gehabt. Jetzt Sohn Gottes, er nimmt das Wort. Und er ist ganz auf der Seite des Menschen gewesen. Und gehört auch ganz auf die Seite Gottes. Wir sehen wieder diese beiden Seiten. Ja, und die ersten Christen haben versucht herauszufinden, Mensch, wie viel Gottheit ist denn jetzt in Jesus? Und wie viel Mensch? Und ist er 70% Mensch und 30% Gott? Oder wie ist das umgedreht? Bis sie dann klar und deutlich auf einem Konzil, ich glaube Nizza war das, gesagt haben, er ist 100% Gott und 100% Mensch. Wir sind nur 100% Mensch. Aber bei ihm, gezeugt durch den Heiligen Geist, ist er 100% Gott und damit die neue Kreatur, der zweite Adam. Und hier haben wir diese Sache, er ist Sohn Gottes. Wir erinnern uns, Petrus nicht, du bist Gottes Sohn. Dieses Bekenntnis, was er gegeben hat. Und der Hohepriester fragt ihn, bist du der Sohn Gottes? Jesus sagt nicht vielleicht und nur 50% oder sonst wie, sondern er sagt, du sagst es. Und damit war sein Todesurteil besiegelt, weil er sich nach Ansicht der hohen priesterlichen Ratsgenossenschaft zu Gott selber gemacht hat. Er ist dieser Sohn, Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Schau, das ist ungeheuerlich. Wir können Gott nicht sehen. Wenn wir schon in die Sonne schauen, dann, das halten wir nicht lange aus, da müssen wir weggucken. Und wer dann verträumt, dem verbrennt die Netzhaut. Aber hier haben wir Gott in dieser gnädigen Weise, dass er uns etwas zum Gucken gibt. Wie ist Gott? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, sagt Jesus. Also ist das ungeheuerlich, dass Gott nicht sagt, ach, ich bin da hinter den sieben Bergen und die sollen mal so ein bisschen schön mir hinterher gucken oder sonst was, sondern nein, er gibt uns etwas zu gucken. Er gibt uns etwas zum Anfassen. 1. Johannes 1. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn betastet, wir haben ihn gehört. Ja, genau das ist hier. Gott gibt uns, und dieses griechische, der griechische Begriff hier heißt Icon. Hast du ein Handy dabei? Hol das mal raus. Also, jetzt siehst du da lauter solche kleinen Bildchen. Genau das ist ein Icon. Und jetzt kannst du auf dieses Icon draufklicken. Am Anfang ist das WhatsApp-Icon oder was weiß ich auch, wenn man das so hat, unscheinbar. Grün, blau, schwarz, weiß, was weiß ich für Farbe. Und dann klicke ich da drauf und auf einmal, rupp, floppt das gesamte Programm auf. Und ich kann immer noch weiter und weiter und weiter hinein in dieses Programm hineingehen. Genau das ist bei Jesus. Ich klicke im Glauben auf Jesus und es entfaltet sich auf einmal das gesamte Programm Gottes von der Menschwerdung über sein ganzes Leben hier mit seinen ganzen Taten, die er getan hat, mit dem, was er gesagt hat, mit dem, was er gelitten hat, mit dem, was er auferstanden ist, bis dahin gehen, dass er wiederkommen wird. Und wir merken, ja, das Ebenbild hat eine Funktion, eine wichtige Aufgabe. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das WhatsApp-Icon ist der Weg zu dem Programm. Anders, ich kann da hinten drauf drücken und hinten drücken, was weiß ich wo, tut sich nichts. Erst wenn ich das Programm treffe, dann habe ich das Entfalten dieses Programmes und genauso ist bei Jesus auch. Ich bin der Weg. Deswegen gibt es nur einen Weg. So einfach ist das. Er hat einen einzigartigen Vorrang. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Christus ist die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, 8, 9 und 9 und 3, 4. Also, Christus ist der Erste von allen. Also mehr geht nicht. Und wenn der jetzt hier auftritt, dann ist das verständlich, wenn auch seine Augen wie Feuerflammen sind. Wie so ein Röntgenstrahl, der dann überall durchdringt, nicht die kaputten Knochen sucht, sondern die Defekte im Herzen, das ist das Entscheidende. Geht gar nicht darum, dass der Zeh krumm ist oder die Nase ein bisschen schief oder die Haare so oder so, sondern das Schwarze im Herzen, das wird auf einmal angestrahlt und das möchte Jesus hier zur Sprache bringen. Er durchleuchtet alles bis in die Tiefen hinein. Psalm 139, nicht? Wo kann ich denn hingehen? Ich kann doch ans Ende der Welt gehen. Ja, da bist du schon lange vorher da. Du kennst mich in- und auswendig. Meine Gedanken kennst du. Das kann erschrecken. Oh ja. Wenn böse, dunkle Gedanken in uns rumgeistern. Das kann froh machen, wenn ich sage, Herr, du weißt alles. Ich will dich einfach lieben und auch alles, was in mir ist, soll transparent und offen sein. Und jetzt haben wir das Dritte noch. Füße wie glühendes Erz. Das heißt, Füße, die mühelos und unerbittlich versengen, zertreten. Alles, was sich gegen die Herrschaft der Wahrheit aufmacht, wird hier durch seine Füße letztlich zertreten. Und jetzt, wie giftiges Dorngestrüpp, kommt dieser Schwarmgeist in diese Gemeinde, überwuchert alles und deckt diesen Samen, der vielleicht neu aufgehen möchte, auch wieder zu. Seine Allmacht ist immer richtende Gerechtigkeit. Und ich hoffe, dass auch bei uns dieses Unkraut, was immer wieder raufschießen möchte, durch seine Allmacht und auch durch seine glühenden Erzfüße zertreten wird. Ein zweites, die Gemeinde hat jetzt im Gemeindetyp natürlich auch Pluspunkte. Ich kenne deine Werke, ich weiß deine Werke und das muss ja jedem auffallen, dass immer wieder der Akzent auch auf die Werke ist. Genau das ist das, was Jakobus auch sagt. Der Glaube ist ohne Werke, Makulatur und Tod. Unsere Vorsätze, nun, die sind schön und nett, aber wenn es nicht zur Tat wird, bringt das nicht viel. Christliche Lebenseinstellung, mancher Wortschwall, manche Gesinnung, mag ja alles ehrenwert und gut sein. Ja. Aber Jesus interessiert die Werke. Nicht, dass die Werke uns gerecht machen, sondern die Werke sind die Folge dessen, dass Jesus mich befreit hat. Und dann brauche ich doch nicht wieder das Erbsenzählen anfangen. Und die Strichliste kann ich zur Seite legen. Wenn ich schon bei 99 angekommen bin, fange ich nicht eine neue Liste an, sondern ich schmeiß die Liste weg. Weil es Jesus nicht darum geht, dass ich meine Werke zähle, sondern dass ich sie tue. Und dass ich das, was Jesus mir auflädt, auch tue. Es gibt zu bedenken, dass der erhöhte Herr in beunruhigender Weise immer wieder die Werke seiner Gemeinde ins Auge fasst. Ja, wir haben in allen Sendschreiben, ich kenne deine Werke. Und warum? Darum, weil wir mit unseren Werken ja in ein fremdes Leben eingreifen. Heilvoll oder unheilvoll, segensreich oder zerstörend. Ja? Er sieht das nicht als fromme, uns als fromme Einsiedler. Ja, es gab damals in der ersten Christenheit die Säulenheiligen. Die haben auf einer großen Säule oben einen Quadratmeter Platz gehabt und da haben sie dort gelebt und haben gedacht, ja, jetzt sind wir schon mal 20 Meter höher, das heißt Gott etwas näher. Und man hat ihnen dann, da haben sie einen Korb runtergelassen, da haben sie ein bisschen was reingelegt, dann haben sie es hochgezogen, aber die sind da oben nicht rausgegangen. Wenn es geregnet hat, dann hat es geregnet und ansonsten haben sie dort oben gelebt und haben gedacht, ja, jetzt komme ich meinem Gott näher. Gar nichts war. Und Luther hat es ja auch versucht. Ja, aber er hat dann gesehen, nein, Christsein muss sich im Alltag bewähren. Wir sind nicht auf der Insel der Gottseligen, sondern mitten im Alltag soll sich doch unser Glaube bewähren in den Werken, nicht? Und was sagt 1. Petrus 3? Nee, halt mal 2. 11, 12, 13, so in dem Bereich. Der Wille Gottes ist doch, dass ihr Gutes tut. Also, da haben wir doch ganz deutlich artikuliert. Also, es geht um Werke. Aber nicht als Gerechtigkeitsgrundlage, sondern als Folge der Errettung. Dann sind die Werke nötig. Ja, die Gemeinde in Thyatira bekommt ein Zeugnis, das andere Gemeinden auch beschämen könnte. Die Liebe ist am Werk, heißt es hier. Ja? Hier gab es Christen, die Liebe verbreiteten, die eine wunderbare Bruderschaft pflegten und die Gemeinschaft zusammenhielten. Der Glaube steht in Kraft, und arbeitet, ist geschäftig und vertraut die Zukunft dem an, der es recht macht. Wie wirkt sich der Glaube im Alltag aus? Ja, ganz einfach. Die ersten Werke sind einmal, dass ich morgens meinen Herrn suche. Ist auch ein Werk. Im Glauben ihn anrufe, sein Wort lese, im Gebet bin. Ja, das sind unscheinbare Dinge und trotzdem ist es ein Werk. Dann zum Dienst. Der Diakonie ist die Gemeinde willig. Sie muss ja nicht hingetrieben werden. Nein, sie sehen den Nachbarn, sie sehen in der Gemeinde die Leute, die Not haben, die alleine sind, die nicht mehr können. Das sehen sie alles und das sieht auch der Herr. Und sie fragten, ja, wo können wir uns einsetzen, wo können wir helfen? Und das war auch das Merkmal der Christen, ich hatte es schon mal angesprochen, ja, dass sie ganz diakonisch, missionarisch tätig waren. Heute ist unser diakonisches Werk ja nur noch eine diakonische Einrichtung. Das Missionarische hat man gestrichen, weitestgehend. Und das ist aber immer miteinander verbunden, das Wort und die helfende Tat. Das Herz wird auch darüber froh, wenn wir aus Dank für Golgatha uns in Bewegung setzen lassen. Haben Sie das jetzt nur sporadisch gemacht? Nein. Standhaft mit Ausdauer oder Geduld ist die Gemeinde unverdrossen an der Arbeit, um die Sache des Evangeliums voranzubringen. Die Ausdauer fällt keinem zu. Geduld ist die Fähigkeit, warten zu können. Geduld ist die Tragkraft, das Leiden in Geduld und Ausharren zu tragen, auch die schwierigen Situationen zu durchstehen. Das ist ein Zeichen der Stärke und der Geduld. Ohne das Darunterbleiben. Das griechische Wort heißt hier Hypomone. Mone heißt wohnen und Hypo heißt darunter. Also darunter wohnen. Das ist Geduld. Ich wohne darunter unter dem Leiden, unter der Bedrückung und harre aus. Das ist aber auch die Grundlage aller Reifungsprozesse. Reifen geht nicht von alleine. Es braucht Zeit. Und hier sehen wir, die geistliche Reife wird in der Regel durch geduldiges Ausharren hervorgebracht. Das bringt im Glauben weiter. Nicht unbedingt die großen Konferenzen, auf denen man da irgendwelche tollen Redner hört, sondern die kleinen Momente im Alltag, wo wir hin und her geschubst werden und wo wir stillhalten, die bringen uns auf Dauer viel weiter als große Veranstaltungen, wo ich natürlich nicht sage, dass es falsch ist. Das ist durchaus auch am Platz. Aber wenn wir im Glauben vorankommen wollen, sind es nie die großen Dinge, sondern immer die kleinen Dinge, wo wir stillhalten und lernen, auf Jesus zu schauen. Ein gesundes Wachstum ist dann auch zu verzeichnen. Wenn ein Christ Stillstand erfährt, dann ist Stillstand immer Rückschritt. Und das ist in der Regel so. Hier, der liebe Bruder Fischer sagte mal, Thomas, der Dienst hält jung. Ja, ist ein nettes Wort. Ja, es geht jetzt nicht ums Jungsein, dass ich mich vielleicht wieder zurückentwickle, wenn ich besonders viel mache, sondern dass wir da im Dienst stehen. Da ist man nicht so, wie soll ich sagen, am Gucken, was beim anderen falsch ist, sondern man macht den Dienst. Und der Herr segnet es dann auch. Also jetzt bietet sich natürlich dieses Bild, wenn wir bis hierher schauen, dieser Gemeinde als gesundes, wackeres, eifriges und zur Nachfolge anreizendes Christentum. Hier ist der Geist der Urgemeinde lebendig. Aber jetzt war der Gemeindetüff nochmal unterwegs, hat genauer hingeguckt, da hat er gar nicht so genau hingucken brauchen, weil das so offensichtlich war. Jetzt kommt ein dritter Punkt. Gemeindetüff findet die Schwachstelle. Trotzdem kann Jesus sie nicht in allen Stücken loben. Ja, inmitten der Gemeinde ist ein gefährlicher, ansteckender Krankheitsherd. Ich habe wider dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt. Wer ist diese Isebel? Jetzt müssten wir 1. Könige 16, glaube ich, hineinschauen in die Beschreibung des Königs Ahas und seines Schwiegervaters Omri. Oder seines Vaters Omri. Und jetzt kommt da ein Schwiegervater, der heißt Et-Baal. Nun, aus dem Namen kann man schon entnehmen, was da Sache ist. Der Schwiegervater Et-Baal, phönizischer Baalspriester, bringt seine Tochter Isebel dem Ahab mit in die Ehe. Oder vielmehr umgekehrt, er ehelicht sie. Und jetzt bringt diese Isebel ihren ganzen Dreck und Wust, den sie von ihrem Schwiegervater, von ihrem Vater gelernt hat, mit in die Ehe des Ahabs. Ahab hat nicht die Kraft, diesem Irrgeist zu widerstehen. Es ist ein teuflischer Geist der Verführung. Und wir sehen hier, was auch mit diesem Geist mitkommt. Es ist letztendlich, Unzucht. Es gibt hier verschiedene Auslegungen, dass die einen sagen, das ist sogar die Frau des Gemeindevorstehers, die hier in diesem Kleide auftaucht. Wenn ich sehe, dass Montanus hier in dieser Gemeinde Fuß gefasst hat, dann denke ich eher, dass hier diese Prophetinnen sich in einer Weise aufgespielt haben und deren nicht gewährt wurde, dass hier dieser Montanismus neben dem, was sie an geistlichen Verirrungen mitgebracht haben, auch die körperlichen Verirrungen, letztendlich die Unzucht mitgebracht haben. Das müssen wir offen lassen, aber es geht hier auch nicht darum, ob dass wir jetzt genau lokalisieren können, wem ist diese Frau zuzuordnen. Wichtig ist, was sie gemacht hat und welche Auswirkungen das eben zur Folge hatte. Auf den Geistbesitz kommt es an, heißt es natürlich jetzt, auf Gesichte und Träume, ekstatische Erlebnisse. Nur wer den Geist hat, ist in Wahrheit frei und nicht mehr ans Gesetz gebunden. Das klingt ja paulinisch. Im Galaterbrief geht es um die Freiheit des Christenmenschen. Ja. Aber welche Freiheit ist hier gemeint? Was ist die Folge? Wir sehen, die Folge dieser sogenannten Freiheit ist Verirrung im sexuellen Bereich. Wir stellen schnell die Frage, wenn hier eine geistgewirkte Bewegung letztendlich propagiert wird, dann ist die Frage natürlich, wie kriege ich den Geist? Ist das so richtig, wie Sie das sagen? Nicht an der Ausführung, die Jesus hier gibt, müssen wir Zweifel hegen. Der Geist, Galater 3, Vers 14, den Geist Jesu bekomme ich durch den Glauben. Punkt. Keine zweite Erfahrung, keine Sonderlocken, kein Zungenreden, kein prophetisches Wort, tralala und was weiß ich, was die Pfingstbewegung uns heute weismacht, das ist leider Verirrung und da müssen wir uns ganz stark dagegen abgrenzen. Paulus sagt im Römer 16, wer eine andere Lehre bringt, den meide. Es ist leider ein völliges, verirrtes Geschwätz, wenn man sagt, ja, um Jesus, da wollen wir uns treffen und das andere sind diese Sonderdinge, die machen die eben zu Hause, aber Hauptsache wir haben Jesus. Nein, Paulus spricht an Timotheus ganz deutlich, bleibe in der Lehre und nicht nur bei Jesus. Und Jesus ist das Zentrum, natürlich, wäre ja völlig verirrt, wenn wir sagen, und darum geht es gar nicht. Aber die Lehre, die hier mit dazukommt, die ist unbedingt beizubehalten. Ansonsten ist der Beliebigkeit Tor und Tür geöffnet. Also müssen wir sehen, dass diese Bewegung, eine Bewegung, wie es die Berliner Erklärung sagt, 1909, die charismatische und pfingstliche Bewegung, eine Bewegung von unten ist und nicht von oben. Ganz deutlich müssen wir das sehen. Und in den Schriften der ersten Kirchenväter haben wir ganz deutliche Sachen und Zeugnisse. Diese Gaben haben wir nicht mehr. Deswegen hat auch der Montanus die Tür gewiesen gekriegt bei der Urgemeinde. Und Kyrill von Jerusalem, der Kirchenvater, hat deutliche Sprache gesprochen, um dieser Verirrung Einhalt zu gebieten und klare Grenzen zu setzen. Also, will ich nur einfach mal sagen, Zuchtlosigkeit ist immer Hurerei und schließt vom Reich Gottes automatisch aus. Da können wir noch so sehr die Liebe anprangern und irgendwelche anderen Dinge. Unzucht, auch alles, was außerhalb der Ehe, Mann mit Mann, Frau mit Frau, drei Frauen, zwei Frauen, eine Frau, wie viele Frauen auch immer oder Männer, schließt auch die Selbstbetätigung in der Sexualität, schließt vom Reich Gottes automatisch aus. Nicht, weil ich sage, sondern weil Paulus das sagt, 1. Korinther 6 und an Timotheus hat er genau dieselbe Sprache. Kommt zweimal hier ganz deutlich zur Sprache und das ist nicht eine Kleinigkeit. Und diese Musik, ich will da gerade noch einmal einen Satz dazu sagen, diese Rockmusik auch im christlichen Bereich, Rockmusik heißt Geschlechtsverkehr. Und diese Musik führt zur Unzucht und nicht zu irgendwelchen Anbetungen oder sonst irgendwas. Es ist leider eine große Lüge. Haben wir ein bisschen geschimpft. Deutlich was gesagt, ja. Immer wieder haben wir es in der Kirchengeschichte, dass die Schwärmerei, Spaltung und ganze Gemeinden auseinanderhaut. Und das ist kein kleiner Schritt, das ist auch nicht irgendwie lächerlich, sondern es ist todernst. Die Gefahr von innen, die sich auf einmal nach außen kehrt. Ja? Und hier letztendlich ganz deutlich ein fleischliches und zuchtlosigkeitliches Leben propagiert, das kennt die Bibel nicht. Auch kein Lachen im Geist oder sonst irgendwelchen Blödsinn. Ja, es ist alles Teufelswerk. Und die Verführung ist viel schlimmer als diese Verfolgung, weil die Fronten nicht klar sind. In Russland wussten sie genau, so, Kinderarbeit und die erwischen mich, dann habe ich 20 Jahre Sonderurlaub in Sibirien. Bei dieser Front, die ganz schleichend ist, kennt man die Fronten nicht richtig. Ich habe einem unserer Söhne, weil er sagte, Papa, wir haben da in unserem Hauskreis jetzt jemand, der redet in Zungen. Ich sagte ihm, lieber Junge, ihr müsst euch von diesem trennen. Es geht nicht anders. Entweder er kommt weg davon, er tut Buße, oder er muss gehen. Es war ein harter Kampf. Er sagt, oh, Papa ist so ein netter Mensch und so weiter. Ja, sage ich, ja, ist es. Oft sind das ganz liebe Leute. Und es tut einem weh. Ein Ernst Modersohn 1909 hat Jonathan Paul, den Führer der Pfingstbewegung, als ganz tiefen Freund gehabt. Und dann sieht er auf einmal, was dieser Jonathan Paul dort propagiert. Ist der Führer letztendlich der Pfingstbewegung. Hat, glaube ich, dann lange Zeit ist dann auch ausgeschieden. Aber bis er sich durchgerungen hat und gesagt, nein, ich muss mich von dem Bruder trennen. Und das ist ihm zum Segen gewesen. Die eigentlichen Offenbarungen, die wir brauchen, sind nicht irgendwelche Sonderprophezeiungen und Sonderdinge. Und ich kann ja auch sagen, dass es die nicht mehr gibt. Schau Hebräer 1 an Christus. Gott hat zuletzt geredet durch den Sohn und dann kommt nichts mehr. Ja, und das sind einfach Sachen, die heute völlig negiert werden. Diese eigenen Offenbarungen verdrängen in der Regel etwas. Weißt du was? Das Kreuz Jesu. Sie sprechen oft von Gefühlen und das musst du erlebt haben. Ich muss gar nichts erlebt haben. Im Glauben brauchen wir nichts als Glaubensvoraussetzung erleben. Wir haben das Wort. Das ist das Entscheidende. Nichts anderes gilt. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, dann brauche ich da nichts spüren. Es gibt Ausnahmen, wo Gott einfach eine Dreingabe gibt, aber in der Regel ist das, wenn jemand noch etwas meint, müsste spüren zu müssen, das Wort vom Kreuz ist das Entscheidende. Und nicht das Wort vom König oder Wort vom Himmel oder wir sind vom Thron irgendwo schon. Konrad Eiser sagt einmal, jetzt singen wir das, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Im Himmel werden wir einmal singen Halleluja. Ja, nicht, dass wir hier nicht auch mal Halleluja anstimmen, aber ja, der Tenor ist ganz deutlich, Herr, erbarm dich. Und dann sieht man, wie er hier durch dieses ganze Prophetische und Zusätzliche, und ich habe da nochmal was ganz Besonderes, der Teufel als Engel des Lichtes auftaucht, mit falschen Propheten operiert. Und was sagt Jesus? Die Wölfe kommen woher? Aus dem Wald, ja? Nein, sie kommen aus den eigenen Reihen. Da kommen die Wölfe her. Das Weib Isebel bricht äußerlich und innerlich die Ehe, huldigt rauschenden Vergnügungen, zerstört unter der Kanzel, was auf der Kanzel aufgebaut ist. Das öffentliche Auftreten dieser Frau geschah mitten in der Gemeinde, nicht irgendwo am Rand. Mitten in der Gemeinde. Warum haben sie nicht den Mut gehabt, hier einzugreifen? Zu sagen, das wollen wir nicht. Ist heute ähnlich. Da propagieren die Jugendlichen, ja, wir brauchen eine Band und das sind so tolle Lieder, alles gut. Und dann heißt es nur noch, ihr Alten gehorcht euren Jungen. Dann geben die Jungen an, Und die Alten sitzen drin und sagen, eigentlich will ich das gar nicht. Was sagt die Schrift? Ihr Jungen seid untertan den Älteren. Demütigt euch unter die gewaltige Hand. Das ist das, was heute ist. In der Pädagogik heißt es heute immer wieder, ihr Eltern gehorcht euren Kindern. Die Schrift sagt aber deutlich, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Und wir sehen, der Teufel dreht alles um. Dann haben wir den Täterschutz. Die Bibel sagt, du bist schuldig. Du musst für deine Schuld und Sünde letztendlich auch bestraft werden. Römer 13. Der Staat trägt das Schwert. Und hier wird alles umgedreht. Der Teufel ist ein Meister der Verdrehung und Zurechtbiegung, wie wir es denn gerade so wollten. Leider. Nicht jeder Geist ist von Gott. Hermann Betzel sagt, wie kommen wir durch dieses Dilemma hindurch? Hermann Betzel sagt, je mehr ein Mensch das Wort liebt und beim Wort bleibt und es über alle Schätze der Welt ehrt, desto näher, desto größer wird ihm Jesus. Da sehen wir es. Der Zusammenhang zwischen Wortkenntnis, im Wort bleiben, führt automatisch dazu, dass ich tue und dass mir Christus immer größer wird. Theo Sorg sagt dann noch einmal, der ehemalige Dekan, je fester wir mit Jesus verbunden sind, umso deutlicher werden wir seine Stimme hören und sie von den vielen anderen Stimmen unterscheiden können, die uns von ihm abziehen wollen. Die weitere Aussage über diese Prophetin beginnt eigentlich mit erschütternden Worten. Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Ja, unser Herr klopft nicht gleich mit der Dreschflegel rein, aber er sagt deutlich, du tue Buße. Und das ist genau dasselbe, wie die ganzen Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohenrätigen und Ältesten zu seiner Zeit, wo es hieß, das Evangelium ist nahe, tut Buße. Und die hohen Herren haben gemeint, nein, nein, das haben wir nicht, wir sind genau in der Spur unserer, wie soll ich sagen, Abreißkalender und unserer Ankreuz, unsere Ankreuzliste, die machen wir gewissenhaft. Wir verzehnten den Kümmel und alles, was wir so machen, ist doch genau in der Spur der Väter. Und wir haben Mose, natürlich, ach Mensch, wir sind doch die Guten. Jesus sagt, nein, kehrt um. Und wie betitelt Jesus sie? Sie wollten nicht. Das ist der Schlüssel. Wenn unser Wille sich vielfach gegen diese Wege Gottes willentlich dagegen sträubt, dann wird Jesus irgendwann still. Da sagt er nichts mehr. Wir sehen es bei Kaiphas, wir sehen es bei Pilatus, wir sehen es bei Herodes. Was heißt da? Jesus argumentierte, diskutierte, lamentierte. Nein, Jesus schwieg. Dann ist Jesus still. Er hat es deutlich gesagt und trifft auf ein hartes Herz. Was Nein sagt, dann schweigt Jesus. Das ist die Folge. Ein viertes und letztes. Jetzt zieht der Gemeinde-TÜV die Bilanz. Wir kriegen am Ende beim TÜV immer einen Bericht. Und den wollen wir uns jetzt hier nochmal kurz zu Gemüte führen. Nicht alle, die dort in Thyatira in der Gemeinde waren, sind diesem Irrgeist erlegen. Sie werden aber mitschuldig. Vorneweg die Oberen. Es ist nicht egal, was die Oberen treiben. Ja, Jakobus sagt, dass die Lehrer ein schwereres Gericht und Urteil empfangen. Das heißt, die auch, die das Wort zu verkündigen haben. Und wenn diese bei klarer Sicht der Dinge dieses dunkle Treiben gewähren lassen, dann Gnade Gott. Wir haben in einer Gemeinde in Bremen, wo ich mal bei der Bibelstunde war, dort sind den Pfarrer, dann haben sie im Abschied gegeben, nicht freiwillig. Und dann
Auf einmal hieß es, ja, der Pfarrer, der ist jetzt, das ist ein Schwuler. Und ich habe nur gesagt, wehe denen, die hier im Vorstand die Entscheidung getroffen haben. War ganz seltsam. Sie waren zuerst die Getunke, nach einem halben, dreiviertel Jahr, haben die sich total übers Kreuz gekriegt. Und Gott hat die Verwirrung dort zugelassen. Ja, es ist, die Ältesten haben eine ganz, ganz große Aufgabe. Und sie sind einem heftigeren Gericht ausgesetzt. Wehe denen, die hier solch ein Amt begehren und nachher Schindluder treiben. Eigene Dinge dort hineinbringen, die nicht von Jesus sind. Auf das Siechbett wird er die Prophetin werfen und ihre Kinder, das heißt ihre Anhänger, zu Tode schlagen. Ja, wir können nicht alles so mit dem christlichen Liebesdeckmäntelchen abdecken und sagen, oh, komm, alles schon nett, Jesus wird das alles so mit seiner Liebe zudecken. Ja, und ist ja sowieso so ein Gott, der hinter den sieben Bergen ist, Pfeifchen räucht, raucht und fertig, der guckt da immer bloß durch die Finger, sieht nicht richtig. Ja. Also, nein, er guckt ganz genau hin. Und das Gericht kommt, auch wenn es spät kommt, zu seiner Zeit. Euch aber den übrigen in Thyatira, ich lege euch keine andere Last auf. Es ist doch wunderbar. Jesus weiß um diese Not dieser Christen dort in Thyatira und er sagt ihnen nur, nicht über euer Vermögen wird diese Probe sein. Haltet durch, bis die Not beendet sein wird. Halte fest, was ihr habt, bis ich komme. 3,11. Haltet fest am Wort, lasst euch nicht wankend machen. Wo sollen wir noch festhalten? Halte fest an dem, was der Sohn Gottes am Kreuz gemacht hat. Die ewige Vergebung, die dort gemacht wurde. Und Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Halt fest daran, dass es nur einen Weg gibt. Nur einen Weg zur Rettung für die Menschen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und so wichtig die Absage ist, die Treue ist noch viel wichtiger. Und dann ist es Gnade, wenn wir festhalten dürfen. Gnade, wenn wir nicht verleugnen. Gnade, wenn uns der Herr Licht gibt über manche Verirrungen, auch über uns selber. Da, wo wir auf einmal auf ein Nebengleis gekommen sind, dass der Herr sagt, du, mach doch auf. Und dass wir es dann verstehen, das ist ja noch ein größeres Wunder. Festhalten, bis er kommt. Gustav Heinemann sagte am Kirchentag in Essen 1950, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr Jesus, der kommt. Ich habe das Zitat schon mal gehabt. So ist in der Zeit des Wartens Gottes Wort der einzige Maßstab. Was haben wir gesehen, was bei Smyrna war? Sie hatten nur eins, sie hatten kein großes Geld, kein gar nichts, keine Reputation und. Sie hielten am Namen Jesus fest. Und das ist Gnade, das können wir nicht aus eigener Kraft. Aber Jesus hat gesagt, ich will, dass die, Vater, die du mir gegeben hast, das einzige Mal, wo Jesus sagt, ich will, bei mir sind, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Johannes 17, 24. Die Treugebliebenen überwinden. Und das ist das Kennzeichen dann, der Unglaube geht Kompromisse ein, der Glaube möchte diese Kompromisse nicht eingehen. Und dazu gibt auch Jesus die Kraft. Fritz Grünzweig, der, ich weiß nicht, war er Dekan aus Herrenberg, er sagt einmal, es geht in diesen Worten an die Überwinder noch einmal um die Wahrhaftigkeit, sowohl darin, Jesu Werk an sich selbst geschehen zu lassen, als auch dieses Werk an anderen zu tun. Die Standhaftigkeit muss sich gegen jede Art von Verführung bewähren. Die Verführung von außen zu widerstehen ist schwer, doch der Verführungsmacht, die sich innerhalb der Gemeinde erhebt, zu widerstehen, ist noch weit schwerer. Man wird wohl den Christen in Thyatira die bei den bösen Werken nicht mittaten, sondern einfältig bei den Werken des Glaubensgehorsams blieben, vorgeworfen haben: Ja, ihr lieben Leute, ihr seid doch kleinlich, eng, gesetzlich, rückschrittig, vorgestrig, also kommt. Sie hätten die große Stunde der Freiheit des Geistes eben nicht erkannt. Überwinden heißt nichts anderes als sein eigenes Leben nicht liebhaben, sondern Tod und Bekenntnis zu Jesus mit dem eigenen Blut besiegeln. Tatsache ist, dass dieser Ohnmächtige am Kreuzpfahl hing, von Gott zum Richter erkoren ist. Und so hoch wird der Überwinder geehrt. Und jetzt kommt noch dieses wunderbare Bild vom Morgenstern. Ich habe das noch gar nicht so richtig gesehen, doch bei klarem Wetter hat mich mal einer drauf gefragt: Hast du heute Morgen den Morgenstern gesehen? Ja, das ist der Stern, der sich nicht verrückt, der immer nach Norden zeigt, der Morgenstern. Und so hell ist Jesus. Das ist der Stern gewesen, der den Seefahrern immer zur Orientierung gedient hat. Und das ist auch für uns wichtig. Dann wird uns der helle Morgenstern aufkehren. Wer überwindet, der wird nicht vielleicht der Erste sein, aber er wird mit Jesus, wenn er sagt, ich bin der Letzte, mit dabei sein. Amen.